»Bist du sicher?« fragte sie und wandte den Blick rasch von den Kreuzholzblüten.
»Ja, Milady«, sagte Arche. »Er ist heimlich tuerisch fort, indem er behauptet hat, austreten zu müssen. Stattdessen hat er jedoch seine Kutsche gerufen.«
»Entschuldigt mich, Euer Gnaden«, meinte Sarene kurz angebunden zu Royal. »Ich muss los.«
»Sarene?«
fragte Royal überrascht, als Sarene sich auf den Weg zum Haus zurückmachte. Dann rief er eindringlicher,
»Sarene, ihr könnt nicht einfach so fort.«
»Ich bitte vielmals um Verzeihung, Euer Gnaden, aber das hier ist wichtig.« Er versuchte, ihr zu folgen, aber sie hatte die längeren Beine. Außerdem musste der Herzog sich um sein Fest kümmern. Er konnte nicht einfach mitten im Laufe der Feierlichkeiten verschwinden. Sarene ging um Royals Haus herum und sah gerade noch, wie der König in seine Kutsche stieg. Sie fluchte. Warum hatte sie nicht daran gedacht, eine eigene Fahrmöglichkeit für sich zu organisieren? Fieberhaft blickte sie sich nach einem Gefährt um, das sie in Beschlag nehmen konnte. Sie wählte die nächstbeste Kutsche aus, während die königliche Kutsche unter lautem Hufgeklapper auf dem Kopfsteinpflaster davonfuhr.
»Milady«, warnte Arche, »der König befindet sich gar nicht in der Kutsche.«
Sarene erstarrte.
»Was?«
»Er ist auf der anderen Seite wieder herausgeschlüpft und in den gegenüberliegenden Schatten der Auffahrt verschwunden. Das mit der Kutsche ist eine Finte.«
Sarene stellte die Beobachtung des Seons keinen Augenblick in Frage, denn seine Sinnesorgane waren viel empfänglicher als die eines Menschen.
»Also los«, sagte sie und wandte sich in die richtige Richtung. »Zum Herumschleichen bin ich nicht passend angezogen. Du wirst ihn im Auge behalten und mir Bescheid geben müssen, wohin er geht.«
»Sehr wohl, Milady«,
sagte Arche und verdunkelte sein Licht so sehr, dass es kaum mehr zu sehen war. Dann flog er dem König hinterher. Sarene folgte ihm langsam. Auf diese Weise ging es eine Weile. Arche hielt sich nahe am König und Sarene folgte in weniger auffälligem Abstand. Sie hatten bald das Grundstück um Royals Herrenhaus durchquert und gingen nun durch die Stadt Kai. Iadon bewegte sich nur durch Hintergassen und zum ersten Mal wurde Sarene bewusst, dass sie sich eventuell in Gefahr begeben könnte. Frauen waren nach Einbruch der Dunkelheit nicht allein unterwegs, selbst in Kae, einer der sichersten Städte in ganz Opelon. Immer wieder war sie versucht, umzukehren. Einmal wäre sie in ihrer Panik beinahe geflohen, als sich ein Betrunkener im Dunkeln neben ihr rührte, doch sie ging weiter. Sie hatte nur diese eine Gelegenheit, um herauszufinden, was Iadon im Schilde führte, und ihre Neugier war stärker als ihre Angst, jedenfalls im Moment. Arche witterte ebenfalls Gefahr und wollte dem König lieber allein folgen, doch sie ging zielsicher weiter. Da das Seon an Sarenes Art gewöhnt war, erhob es keine weiteren Einwände. Es huschte zwischen ihr und dem König hin und her und tat sein Bestes, Sarene zu bewachen und gleichzeitig Iadon zu verfolgen. Schließlich wurde das Seon langsamer und kehrte besorgt schaukelnd zu Sarene zurück.
»Er hat sich soeben in die Kanalisation begeben, Milady.«
»Die Kanalisation?« fragte Sarene ungläubig.
»Ja, Milady, und er ist nicht allein. Gleich nach Verlassen des Festes hat er sich mit zwei verhüllten Männern getroffen und am Eingang zu der Kloake sind noch ein halbes Dutzend mehr zu ihnen gestoßen.«
»Und du bist ihnen nicht hineingefolgt?« fragte sie enttäuscht. »Wir werden es nie schaffen, an ihnen dran zu bleiben.«
»Das ist bedauerlich, Milady.«
Sarene knirschte verärgert mit den Zähnen.
»Sie werden Spuren in dem Dreck hinterlassen«, entschied sie und marschierte vorwärts. »Du solltest in der Lage sein, ihnen zu folgen.«
Arche zögerte.
»Milady, ich muss darauf bestehen, dass ihr zum Fest des Herzogs zurückkehrt.«
»Auf gar keinen Fall, Arche.«
»Mir obliegt die feierliche Pflicht, euch zu beschützen, Milady«, sagte Arche. »Ich kann nicht zulassen, dass ihr mitten in der Nacht im Abfall herumklettert. Im Grunde hätte ich euch gar nicht so weit gehen lassen dürfen. Es liegt in meiner Verantwortung, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.«
»Und wie willst du das anstellen?« wollte Sarene ungeduldig wissen.
»Ich könnte eurem Vater Bescheid geben.«
»Vater lebt in Theod, Arche«, stellte Sarene fest. »Was kann er schon unternehmen?«
»Ich könnte an Lord Eondel oder einen der anderen herantreten.«
»Und riskieren, dass ich mich allein in der Kanalisation verlaufe?«
»Ihr würdet niemals etwas derart Törichtes versuchen, Milady«, erklärte Arshe. Dann hielt er inne und schwebte verunsichert in der Luft. Sein Aon leuchtete so schwach, dass es durchscheinend war. »Also gut«, räumte er schließlich ein, »ihr seid in der Tat derart töricht.«
Serene lächelte. »Komm schon, je frischer die Spuren sind, desto leichter wird es dir fallen, ihnen zu folgen.«
Mürrisch führte das Seon sie die Straße entlang, die bald an einem dreckigen Torbogen voller Pilzflechten endete. Serene schritt entschlossenen Schrittes vorwärts, ohne darauf zu achten, dass der Schlamm ihr Kleid ruinieren würde. Das Mondlicht schien nur bis zur ersten Abzweigung. Einen Augenblick stand Serene in der erdrückenden, nasskalten Schwärze und wurde jäh von der Erkenntnis gepackt, dass nicht einmal sie töricht genug gewesen wäre, das verwirrende Labyrinth ohne jegliche Führung zu betreten. Glücklicherweise hatte Arshe ihr die Behauptung jedoch abgenommen. Allerdings überlegte Serene, ob sie nun beleidigt sein sollte, weil er ihr ein derartiges Ausmaß an arroganter Dummheit zutraute. Arshe leuchtete ein wenig heller. Der Abwasserkanal war eine hohle Röhre, ein Überbleibsel aus der Zeit, als die elantrische Magie noch jedes Haus in Kae mit laufendem Wasser versorgt hatte. Jetzt benutzte man die Kanalisation für Abfälle und Exkremente. In regelmäßigen Abständen wurde der Aredel umgeleitet, um den Dreck fortzuspülen, was jedoch offensichtlich schon lange nicht mehr gemacht worden war, denn die nasse Schicht am Boden des Ganges ging ihr bis zu den Knöcheln. Sie dachte lieber erst gar nicht darüber nach, woraus der schmutzige Schlamm bestehen musste, aber der beißende Gestank lieferte einen penetranten Hinweis. Sämtliche Tunnel sahen für Serene gleich aus. Eines beruhigte sie jedoch, der Orientierungssinn des Seons. Man konnte sich in Arshes Begleitung unmöglich verlaufen. Seonen wussten immer, wo sie sich befanden, und fanden zielsicher jeden Ort wieder, an dem sie je gewesen waren. Arshe flog voran. Er schwebte knapp über der Dreckschicht.
»Milady, durfte ich erfahren, weshalb ihr so sicher wart, dass sich der König von Roials Fest davonschleichen würde?«
»Das kannst du dir doch bestimmt selbst zusammenreimen«, schalt sie ihn.
»Seid versichert, dass ich das bereits versucht habe, Milady.«
»Nun, welchen Wochentag haben wir?«
»Maedal«, erwiderte das Seon, während es sie um eine Ecke führte.
»Richtig. Und was passiert jede Woche am Maedal?«
Arshe antwortete nicht sofort.
»Euer Vater spielt Shinda mit Lord Eoden?«
fragte er ungewöhnlich entnervt. Die Ereignisse des Abends, besonders Sarenes Streitlust, schienen langsam sogar Arshes eindrucksvolle Geduld zu erschöpfen.
»Nein«, sagte Sarene, »jede Woche am Maedal um 11 dringen Geräusche aus dem Geheimgang, der durch die Mauer an meinem Zimmer verläuft, dem Gang, der zu den Gemächern des Königs führt.«
Das Seon gab einen Laut des Verstehens von sich.
»Ab und an habe ich auch Geräusche in anderen Nächten vernommen«, erklärte Serene, »aber Maedal war der einzige Tag, an dem es regelmäßig passiert ist.«
»Also habt ihr Roial heute Abend ein Fest veranstalten lassen in der Erwartung, der König würde sich an seinen Zeitplan halten«, sagte das Seon.
»Genau«, sagte Serene, die sich Mühe gab, in dem Schlamm nicht auszurutschen. »Und ich musste sicher gehen, dass das Fest lange dauert und die Gäste mindestens bis Mitternacht bleiben. Die Mondfinsternis hat da einen passenden Vorwand abgegeben. Der König musste auf dem Fest erscheinen, das hat ihm allein schon sein Stolz geboten. Allerdings muss der wöchentliche Termin wichtig sein, denn er ist das Risiko eingegangen, vorzeitig von dem Fest zu verschwinden, um ihn einzuhalten.«
»Milady, die Sache will mir gar nicht gefallen«, sagte Arshe. »Was kann der König um Mitternacht in der Kanalisation treiben?«
»Genau das will ich herausfinden«, sagte Serene und wischte ein Spinnennetz beiseite. Ein einziger Gedanke trieb sie durch Schlamm und Dunkelheit, eine Möglichkeit, die sie sich kaum selbst einzugestehen wagte. Vielleicht war Prinz Raoden noch am Leben. Vielleicht hatte Iadon ihn nicht in den Kerker geworfen, sondern ließ ihn in der Kanalisation gefangen halten. Möglicherweise war Serene doch keine Witwe.
Vor ihnen erklang ein Geräusch.
»Stell dein Licht schwächer, Arshe«, sagte sie. »Ich glaube, ich kann Stimmen hören.«
Er tat, wie ihm geheißen, so dass er kaum mehr zu sehen war. Kurz vor ihnen befand sich eine Kreuzung und in dem Tunnel ganz rechts flackerte Fackelschein.
Langsam näherte sich Sarene der Ecke, um in den Gang zu lugen. Unglücklicherweise hatte sie nicht bemerkt, dass sich der Boden vor der Kreuzung leicht neigte. Sie rutschte aus und ruderte verzweifelt mit den Armen durch die Luft, um nicht völlig das Gleichgewicht zu verlieren. Dennoch rutschte sie den Gang hinab und blieb erst unten angekommen stehen. Nun befand sie sich in der Mitte der nächsten Tunnelkreuzung. Langsam hob Sarene den Blick. König Iadon, der sie ebenfalls anstarrte, wirkte genauso verblüfft, wie sie sich fühlte.
»Gnädiger Domi«, flüsterte Sarene.
Der König stand ihr zugewandt hinter einem Altar, ein mit roten Schlieren besudeltes Messer erhoben. Er war vollkommen nackt, seine Brust war blutverschmiert. Auf dem Altar lagen die Überreste einer Frau, die man an den Altar gebunden und ausgeweidet hatte. Sie war vom Hals bis zum Unterleib aufgeschlitzt. Iadon fiel das Messer aus der Hand. Auf dem schlammigen Boden schlug es mit einem gedämpften Geräusch auf. Erst da bemerkte Sarene ein Dutzend Gestalten in seinem Rücken, die schwarze Gewänder mit aufgestickten, duladenischen Runen trugen. Jede von ihnen trug einen langen Dolch, etliche kamen auf sie zugestürzt. Sarene schwankte zwischen dem Verlangen ihres Körpers, sich zu übergeben, und dem Drängen ihres Geistes, dass sie schreien sollte. Der Schrei gewann. Sie stolperte rückwärts, rutschte erneut aus und plumpste in den Schlamm. Die Gestalten eilten auf sie zu, sie trugen Kapuzen über den Gesichtern und starrten sie begierig an. Sarene versuchte verzweifelt und immer noch schreiend in dem Dreck wieder auf die Beine zu kommen. Beinahe hätte sie die Schritte nicht gehört, die von rechts kamen. Dann war Eondel da. Das Schwert des betagten Generals funkelte in dem Dämmerlicht und durchtrennte sauber einen Arm, der nach Sarenes Knöchel griff. Andere Gestalten kamen hinter ihm den Gang entlang, Männer in der Uniform von Eondels Privatarmee. Ein in Rot gekleideter Mann war ebenfalls dort, Dilav, der deretische Priester. Er beteiligte sich nicht an dem Kampf, sondern stand abseits und beobachtete das Geschehen fasziniert. Völlig verblüfft versuchte Sarene erneut aufzustehen, doch sie rutschte nur ein weiteres Mal in dem Schlamm aus. Eine Hand packte sie am Arm und half ihr auf. In Ro'ials faltigem Gesicht war ein erleichtertes Lächeln zu sehen, als er Sarene auf die Beine zog.